True Athletes True Talk, der Podcast des Deutschen Leichtathletikverbandes.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von True Athletes True Talk. Ja, mein heutiger Gast war bereits dreimal deutscher Meister, U23 Europameister mit der Staffel 2019. Und jetzt im Winter hat er nicht nur den deutschen Hallenrekord über die 60 Meter eingestellt, sondern auch Silber bei den Hallen-Europameisterschaften in Torun geholt. Herzlich willkommen, Kevin Kranz.
Jetzt, danke schön. Ich freue mich, hier zu sein. Gut, dass das alles so schön geklappt hat.
Ich freue mich auch sehr. Bevor wir jetzt aber über das aktuelle Jahr und seine Besonderheiten und die ganzen Up and Downs, die es in deiner Karriere ja gibt, zu sprechen kommen, will ich ganz kurz mit dir zurückreisen und zwar in das Jahr 2018. 2018, wir erinnern uns, du warst so der Shootingstar des Jahres, von 0 gefühlt auf 100 und das mit 19 Jahren. Da bist du deutscher Meister geworden und zwar mit einer unvergleichlichen Leichtigkeit, die ganz viele Menschen begeistert hat. Kannst du dich noch an diese Zeit so konkret erinnern?
Ja, natürlich kann ich mich daran noch erinnern. Es war so eigentlich schon mein Höhepunkt, mein erster großer Höhepunkt, nennen wir es mal so. Und das habe ich natürlich immer noch im Kopf. Es wird auch immer in meinem Kopf bleiben. Es war schon ein cooles Ding, sage ich mal.
Wenn du dich heute an den Kevin von damals erinnerst, inwieweit hast du dich selber in diesen 3 Jahren verändert?
Also so von der Grundeinstellung denke ich mal, dass sich nicht mal unbedingt so viel getan hat, weil ich bin immer noch wie damals sehr tiefenentspannt. Ich gehe alles lieber sehr entspannt, anstatt es kompliziert zu machen oder mir unnötig Stress zu machen. Von daher bin ich der Meinung, dass sich nicht viel verändert hat. Aber natürlich so drumherum, um den Sport, wie der Sport läuft, Training, das hat sich natürlich alles stark verändert. Es gab ja einige Umstellungen in meinem Leben, sagen wir mal seit 2018. Und deswegen kommt da so einiges zusammen.
Du sprichst diese Umstellung schon an. Wir wollen da gleich im Detail auch noch drüber sprechen. Es kamen ja danach ziemlich harte Jahre nämlich auf dich zu, nach diesem Höhenflug 2019. Du bist an pfeifischen Drüsenfieber erkrankt. Das hat dich ja in der Summe mindestens 1,5 Jahre gekostet. Wie ich finde, das ist ja immer so eine unterschätzte Krankheit, aber unglaublich tückisch, vielleicht auch genau deshalb. Wie hat sich diese Krankheit so auf dich und deine Leistungsfähigkeit ausgewirkt, auf dein ganzes Leben? Kannst du das so beschreiben?
Ja, das kann ich nochmal gerne so erzählen, wie es damals passiert ist. Ich hatte ja damals auch überhaupt keine Erfahrung mit dem Thema und es war halt so, dass ich wirklich die ganze Saison lang topfit war. Ich habe mich gut gefühlt. In der Vorbereitung hat es natürlich ein bisschen gehakt. Das war diese Japan-Staffel-WM-Geschichte, wo das Training alles ein bisschen durcheinander gekommen ist. Aber prinzipiell war ich wirklich gut drauf. Ich war fit. Dann bin ich nach, wenn ich mich nicht irre, war es Italien geflogen, um in Rovereto einen Wettkampf zu machen. Und ich habe mich wirklich super gefühlt. Ich war gut drauf. Und ich laufe 10,65 oder sowas. 10,58. Und da war schon das erste Anzeichen, dass irgendwas auf jeden Fall nicht stimmt. Da habe ich dann mit meinem Trainer gesprochen, der dann auch schon direkt den Verdacht hatte, dass es pfeiferisches Drüsenfieber sein könnte, weil er schon mal Erfahrung mit einer alten Athletin, also nicht ältere Athletin, sondern alte Leichtathletik-Kollegin hatte.
Eine ehemalige Alt.
Genau. Und mit der hat er die Erfahrung schon gemacht, deswegen hatte er es zum Glück direkt im Kopf. Ich habe danach noch ein E-Stuff gemacht in Berlin, wo die Zeit wieder eigentlich deutlich langsamer war, als ich hätte laufen können. Und da war dann halt für meinen Trainer der Punkt, wo er gesagt hat, wir müssen jetzt auf jeden Fall nachgucken, ob das pfeiferisches Drüsenfieber ist. Und dann hatte ich sogar wirklich pfeiferisches Drüsenfieber. Also war wirklich gut, dass er so schnell reagiert hat, weil man kann sich ja auch wirklich damit richtig rausschießen, sage ich mal, aus dem Sport. Also wenn man dann einfach weiter trainiert, es geht ja auf die Niere, es geht aufs Herz. Und wenn man dann weiter trainiert, kann man halt auch schon dafür sorgen, dass man dann gar keinen Sport mehr machen kann. Dann hat es natürlich erstmal so angefangen, dass ich wirklich, ich glaube, 10 Wochen lang gefühlt fast gar nicht mehr trainiert habe. Also ich habe wirklich nichts mehr gemacht.
Und weil du auch nicht konntest oder als Sicherheit?
Sicherheit. Um das halt wirklich ausheilen zu lassen und trainieren Ich hätte trainieren können, das wäre nicht das Problem gewesen, aber ich glaube, es wäre halt einfach nicht sinnvoll gewesen. Und da
Ja.
mussten wir ziemlich lange Pause machen. Und dann irgendwann habe ich wieder angefangen. Und dann war aber wieder die ganze Zeit so eine On-Off-Geschichte. Ich war gut drauf, habe eine Woche gut trainiert, Tempoläufe oder sowas am Wochenende gemacht. Und dann hat es mich 2 Wochen wieder rausgeschossen. Also ich war direkt 2 Wochen krank. Und so ging das, glaube ich, 4, 5 Mal, wo ich die ganze Zeit krank, gesund. Und so kann man ja keine Saison vorbereiten. Und deswegen mussten wir damals dann auch in der einen Saison sagen, wir machen jetzt nichts, wir fangen mit der Vorbereitung nochmal komplett von neu an. Und so im Ganzen, wie du es ja auch schon gesagt hast, hat sich das dann halt wirklich 1,5 Jahre fast hingezogen, bis ich dann so wieder normal am Trainieren und machen war.
Wie groß war da zwischendurch die Verzweiflung, dass dein Körper einfach nicht so konnte oder ja, konnte, wollen ist ja da nicht die Frage, wie du?
Also ich bin ja eigentlich ein relativ tiefenentspannter Typ. Ich habe mir da jetzt nicht großartig Kopf drum gemacht, so, oh nein, ich kann jetzt hier die ganze Zeit nichts machen und so, sondern ich habe es einfach locker genommen. So wie es ist, ich kann ja im Endeffekt eh nichts dran ändern oder konnte nichts dran ändern. Und natürlich hatte ich dann zwischenzeitlich meine Motivationsprobleme, weil das war in dieser Krankheitsphase, wo ich immer wieder krank war nach dem Training, da hatte ich natürlich überhaupt keine Lust mehr. Ich quäle mich am
Klar.
Wochenende durch mit den Tempoläufen. Wirklich so der Trainingsinhalt, den ich am wenigsten mag, sagen wir es mal so. Das Schlimmste, was es gibt eigentlich. Und dann 2 Wochen krank, komplettes Training umsonst gewesen. Da hatte ich natürlich nach so 2, 3 Wochen dann wirklich gar keine Lust mehr zu trainieren, muss ich auch sagen. Aber es hat sich dann halt einfach wirklich über die Zeit, habe ich mich halt einfach immer wieder gezwungen, weiterzumachen, weiterzumachen. Und dann ging es ja auch wieder bergauf. Und dann hatte man auch wieder Lust sogar zu trainieren, weil es dann ging es wieder und dann hatte man auch wirklich richtig Bock drauf, jetzt wieder loszulegen. Deswegen war das schon ganz gut.
In diesen Momenten, wo du so gar keinen Bock hattest
Ja.
eigentlich, was hat dich denn da so hochgehalten? Oder ja, woran konntest du dich dann halt selber wieder aufbauen, motivieren?
Ja, also ich habe mir immer mein Ziel vor Augen gehalten. Also ich will jetzt hier, ich bin ja schon mehr oder weniger jetzt auf 60 Meter, sagen wir mal, einer der 2 schnellsten deutschen Sprinter. Und ich will das halt auch in den 100-Meter-Bereich ausbauen. Ich will die 10-Sekunden-Marke, ich denke mal, die peilt jeder deutsche Sprinter jetzt, peilt die irgendwann an. Und da ich das irgendwann mal laufen will, musste ich mich da halt auch durchquälen. Und so hat es auch funktioniert.
Du hast dein Leben dann ja auch ziemlich umgestellt. Unter anderem die Ernährung, verzichtest jetzt auf Zucker, Ei, Gluten, wenn ich richtig informiert bin.
Ja.
Was hat das mit deinem Körper gemacht? Wie hast du das gemerkt?
Das war ziemlich krass. Wir hatten das ja nicht mal bewusst gemacht. Wir sind jetzt nicht irgendwo hingegangen, so, wir machen das jetzt, weil das bringt dir 100% was, sondern wir haben das einfach mal so getestet, so zur Sicherheit. Und dann kam halt raus, dass ich eine Glutenunverträglichkeit und Eiunverträglichkeit habe und mein Darm nicht so ganz in Ordnung war. So im Groben und Ganzen mit den Bakterienanteilen und sowas. Und dann musste ich halt meine Ernährung umstellen. Der Zucker ist halt wegen dem Darm. Kein Zucker und die Gluten- und Eiunverträglichkeit halt, weil ich es nicht vertrage. Ich habe jetzt persönlich gar keine Probleme damit. Also ich habe jetzt keine Bauchschmerzen oder sonst was, wenn ich es esse.
Ah, okay.
Da ist überhaupt kein Problem, aber natürlich verzichte ich trotzdem drauf. Und es war auch wirklich sehr krass, weil als ich das wirklich dann mal 4, 5 Wochen, glaube ich, durchgezogen hatte, dann habe ich mich halt auch wirklich, ich habe mich fitter gefühlt, ich war weniger müde, ich hatte mehr Energie. Und es hat mich wirklich überrascht, weil ich war auf jeden Fall nicht die Art von Mensch, die das direkt unterschreibt, wenn mir jemand sagt, wenn du jetzt aufhörst, das und das zu essen, dann geht's dir super. Deswegen war es natürlich eine krasse Überraschung, dass es schon so viel gebracht hat und es war wirklich sehr sinnvoll. Also, ich bin froh, dass ich das gemacht habe.
Ich kann mir vorstellen, am Anfang fällt ja so eine Umstellung erstmal schwer. Wie hast du dich da so Stück für Stück dran getastet?
Ja, also das mit dem Gluten fand ich am Anfang extrem schwer, weil halt wirklich überall Gluten drin ist. Das ist richtig schlimm. Sogar die Sachen teilweise, wo glutenfrei draufsteht, ist trotzdem Gluten drin, weil irgendwie Weizen da mit drin. Ich weiß auch nicht, das ist ganz komisch. Die Probleme habe ich auch immer wieder, wenn ich einkaufen gehe. Am Anfang muss man halt natürlich dann erstmal so seine Lebensmittel finden, die man dann immer wieder mal kaufen kann. Diese Standard Sachen und am Anfang war es natürlich sehr schwer. Was ich auch schlimm fand, war wegen dem kein Zucker, kein Gluten, kein Ei und sowas. Dann zum Beispiel im Trainingslager beim Buffet stand ich morgens und dachte mir so, was esse ich jetzt? Ich würde jetzt gerne ein Ei hier essen, aber ich darf kein Ei essen. Es gibt kein glutenfreies Brot. Und so Sachen sind dann halt immer gewesen, ja.
Wie hilfst du dir dann in diesen Situationen? Nimmst du jetzt selber so dein Lunchpaket mit zum Frühstück oder?
Ja, also ich versuche jetzt in letzter Zeit immer meine eigenen Sachen dann mitzubringen. Also ich esse eigentlich
Mhm.
fast immer Porridge morgens. Und das bringe ich dann überall mit hin. Das ist ja easy, das zu machen mit Milch oder mit Joghurt, wie man Lust hat. Oder halt
Ja.
ein glutenfreies Brot. Von daher ist es nicht so schwer, aber manchmal, wenn man halt in Hotels oder an Trainingslagern oder sowas ist, dann ist halt manchmal ein bisschen problematisch. Und dann kann man halt eventuell da nichts essen. Und dann muss ich mir meistens mit Haferflocken oder sowas aushelfen. Weil Hafer ist zwar auch gehört zu den Gluten dazu, aber Hafer habe ich einen sehr geringen Wert, deswegen ist das dann nicht so problematisch.
Ja, ist eine Wissenschaft für sich, so Ernährung, ne? Aber
Ja.
immer wieder spannend, auf jeden Fall. Ein anderer Punkt, der auch, oder den du bewusst umgestellt hast, ist der Abbruch der Ausbildung bei der Polizei. Sag kurz, was hat dich dazu bewogen?
Ja, also ich muss dazu sagen, ganz am Anfang war es natürlich ganz cool, hat es mir auch Spaß gemacht, weil ich konnte trotzdem den Fokus aufs Training legen. Und was wir da gemacht haben, war am Anfang schon lustig. Es hat Spaß gemacht. Es war nicht langweilig, es war eher praxisorientiert. So. Und dann ist mir aber, ich weiß nicht, bestimmt nach einem Jahr schon, hatte ich schon langsam keine Lust mehr drauf. Habe schon gemerkt, das ist nicht meins. Das ist nicht mein Ding, es macht mir keinen Spaß. Es macht mir hier keinen Spaß, die Gesetze auswendig zu lernen. Da kann ich auch Jura studieren, gefühlt. Und dann irgendwann habe ich auch gemerkt, dass es sich auf meinen Sport auswirkt. Ich kam, ich hatte wirklich nicht lange Unterricht, sage ich mal. Ich war meistens von 10 bis 15 Uhr da. Und danach bin ich ins Training. Aber ich habe dann schon gemerkt, auch wenn es sich ein bisschen lächerlich anhört, dass ich platt war im Training. Wieso? Weil ich den ganzen Tag mit Uniform, mit Gürtel, mit Waffe und so rumgelaufen bin. Das, auch wenn man es nicht denkt, das zieht einem schon Energie. Und dann hatte ich irgendwie gar keine Lust mehr auf Training, beziehungsweise hatte keine Power mehr, war nicht mehr so voll dabei. Und dann irgendwann habe ich gesagt, es macht mir keinen Spaß und es macht mein Training schlechter. Wieso soll ich es machen? Und dann habe ich halt beschlossen, dass ich das jetzt aufhöre. Und seitdem muss ich auch sagen, alleine das Training, dass ich jeden Morgen in Ruhe trainieren kann und dann auch in Ruhe danach regenerieren kann, das ist ein Gold wert. Also, das ist ein ganz wichtiger Umschwung in meinem Leben gewesen, ja.
Hast du dir jetzt eine Alternative für, ja, ich sag mal, den Alltag neben dem Sport gesucht oder setzt du jetzt gerade aktuell zu 100% wirklich auf die Karte Leistungssport?
Ich bin jetzt gerade noch dabei, alles auf Leistungssport zu setzen, weil, für mich persönlich, da gibt es natürlich auch andere Typen von der Art und Weise her, vom Körper, vom Training, die das besser abkönnen. Ja, aber ich bin jemand, wenn ich nebenbei was zu tun habe, dann ist mein Kopf woanders und ich bin nicht mehr voll bei der Sache. Deswegen, ich habe gemerkt, seit ich Vollprofi bin, dass das alles viel besser läuft, mein Training ist besser, meine Werte sind besser, ich fühle mich besser, es ist alles super, ich habe genug Schlaf. Bin ich gerade ehrlich gesagt der Meinung, dass ich das so weitermachen sollte, wenn ich weiter wirklich auf dem Niveau Sport machen will. Und deswegen bin ich da auf jeden Fall gerade noch im Bereich nur Sport.
Und der Erfolg hat dir ja in diesem Winter auch absolut recht gegeben. Du hast dich ja nach deiner, ja, ich nenne es mal langen Krankheit stark wie nie zurückgemeldet, bist deutscher Hallenmeister geworden, hast den deutschen Hallenrekord von Julian Reuß eingestellt und Silber in Turun geholt. Ich hatte es anfangs schon erwähnt. Wenn du an diese Zeit, das war ja im Prinzip innerhalb von ein paar Wochen, dich so zurückerinnerst, was hast du da empfunden? Ist das so ein Gefühl der Genugtuung gewesen? So von wegen, ja, es hat sich, ich hab durchgehalten und das ist jetzt hier das Ergebnis? Oder wie hast du das persönlich erlebt?
Ja, es war auf jeden Fall ein Gefühl der Genugtuung. Also, solange ich Pause gemacht habe, war ich dann einfach froh, endlich wieder überhaupt Wettkämpfe machen zu können. Das war schon wieder mega geil für mich. Und da ich wusste dann halt auch, dass ich gut drauf bin, und wusste ich halt auch, dass ich eine gute Zeit laufen kann. Natürlich bin ich jetzt nicht davon ausgegangen, dass ich bei den Deutschen im Vorlauf eine 6,55 laufe, zum Beispiel, weil es halt eigentlich ein ziemlich lockerer, entspannter Lauf war, ich noch rausgenommen habe hinten. Und dann war es natürlich eine Überraschung, aber nach der 5,50 habe ich mir dann natürlich auch gedacht, jetzt bin ich schon nah an der 52 dran. Und dann will ich natürlich auch die 52 haben. Dass es dann geklappt hat, ist natürlich mega geil.
Absolut.
Muss ich sagen. Und dann, ja, die Kirsche dann am Ende noch war halt die Hallen-EM. Ich bin da mit der Einstellung reingegangen, dass ich auf jeden Fall gewinnen will, weil ich bin jemand, ich muss mir das, ich kann da nicht mit der Einstellung hingehen, ich will jetzt hier mindestens die in die Zeit laufen und Vierter, Fünfter werden. Mhm. Das mache ich nie, kann ich nicht. Und ich meine, ich war als Schnellster gemeldet, ich bin davon ausgegangen, dass es die Möglichkeit gibt, dass ich gewinnen kann, und deswegen bin ich dann da mit der Einstellung reingegangen, dass ich auf jeden Fall gewinnen will. Im Endeffekt war dann der Abstand zum ersten so groß, dass man dann auch nicht mehr davon hätte sprechen können. So, zwar eine knappe Geschichte, von daher war ich dann natürlich mega zufrieden mit meinem zweiten Platz. Wäre das jetzt so eine 1/200-Geschichte gewesen, dann hätte ich mich wahrscheinlich ein bisschen aufgeregt. Aber so bin ich natürlich mega zufrieden und bin froh, dass ich jetzt halt wieder da bin, sagen wir mal, sagen wir es mal so.
Das war schon eine sensationelle Saison, absolut. Dein Trainer David Korrell hat über dich gesagt, Kevin ist im Kopf wie ein Tier. Was er abrufen kann, wenn es darauf ankommt, ist krass. Nimm uns mal mit in deinen Kopf. Was passiert denn da vorm Start oder auch während des Rennens?
Ja, das ist, glaube ich, das, was ich schon angesprochen hatte, dass ich einfach ein sehr tiefenentspannter Mensch bin. Ich bin jetzt nicht vorm Wettkampf und mache mir über den Kopf, ich muss das und das machen, ich muss auf die Technik achten hier und da, sondern ich gehe da tiefenentspannt rein. Ich bin auch eigentlich kein Mensch, der jetzt super aufgeregt ist davor. Ich saß bei der Hallen-EM in Turun und war mega tiefenentspannt. Ich denke mal, das kam mir auch zugute. Ich denke mal, das ist mein persönlicher Vorteil, dass ich mir nicht zu viele Sorgen mache. Ich gehe locker in das Ding rein und ich weiß ja, dass ich es drauf habe. Wieso soll ich mir Gedanken vorher drum machen? Ich weiß, dass ich es kann. Ich muss es ja nur noch abrufen. Und sich dann zu verkopfen, bringt in meinem Fall jetzt gar nichts. Deswegen, das meint David bestimmt auch mit Tier im Kopf, dass ich sehr tiefenentspannt bleibe und mir keinen Druck machen lasse, genau.
Hilft diese Einstellung auch in der aktuellen Situation? Also ich glaube, jeder hat mitbekommen, dass du leicht angeschlagen bist, du hast muskuläre Probleme im Beuger. Ist diese, diese Tiefenentspannung, wie du es auch gesagt hast, da auch der Schlüssel, um sich auch durch diese Situation so durchzutanken?
Ja, ich denke mal auf jeden Fall. Also ich glaube, der Vorteil ist, dass ich mir halt nicht jeden Tag Gedanken mache, oh, wann kann ich wieder 100 Meter voll sprinten, wann kann ich das wieder machen, es muss vorangehen, die Saison ist bald, Olympia, dies, das. Und ich versuche mir da einfach gar keine Gedanken drüber zu machen, weil ich weiß, es läuft alles gut, es geht gut voran. Ich muss einfach vertrauen, dass das alles so läuft, wie es soll, und deswegen bin ich da auch ganz entspannt. Und ich denke mal, das kommt mir dann auch zugute.
Wie geht's dir denn aktuell? Wie ist der derzeitige Zustand des Beugers oder auch dein Training? Was geht schon wieder, was geht noch nicht?
Also es ist deutlich besser. Ich bin schon viel besser wieder im Training dabei. Ich habe auch letztens, hatte man ja eventuell auf Instagram gesehen, ich habe schon wieder Bob anschieben können. Ich kann eigentlich schon sehr viel Inhalt machen. Deswegen, das geht sehr gut und schnell voran, und deswegen hoffe ich, dass ich in ein paar Wochen wieder komplett fit bin.
Wenn wir jetzt auch auf deine Trainingsgruppe und über deinen Trainer haben wir schon ganz kurz gesprochen, schauen. Du trainierst ja nicht nur bei David Korrell, sondern auch zusammen mit Michael Pohl, Elias Göhr, Lisa Meyer. Ist das Geheimnis deines Erfolgs auch so diese Gruppendynamik, oder wie würdest du es für dich beschreiben?
Ja, würde ich auf jeden Fall sagen. Also das Thema hatte ich auch schon oft mit meinem Trainer. Ich finde es persönlich wichtig, dass man im Training auch diesen Konkurrenzkampf hat. Wenn man im Training Starts gegen andere Leute macht, dann hat man schon ein bisschen dieses Druckgefühl. Man will gewinnen, man muss gut reagieren, man muss aber trotzdem auf seine Technik achten und nicht einfach irgendwas machen. Und so Sachen, auch Tempoläufe gegeneinander, das finde ich persönlich alles sehr, sehr wichtig für den richtigen Einsatz im Wettkampf. Mhm. Weil wenn man natürlich immer alleine Starts macht, natürlich ist man dann nervös, wenn 8 oder 7 internationale Leute neben einem stehen, wo man weiß, dass sie schnell sind. Deswegen, meiner Meinung nach, ist es sehr wichtig, dass jetzt Michael Pohl, also ziemlich der wichtigste Trainingspartner, würde ich jetzt mal sagen, der ist auch vom Typus genau wie ich, der kann wenig Tempoläufe machen, das ist schnell fertig, der kann schnelle, gute Starts mit mir machen, und von daher ist es der perfekte Trainingspartner. Ich denke mal, das beruht auch auf Gegenseitigkeit. Ich denke mal, für Michael ist es genauso, dass er es so sieht, dass wir uns gegenseitig ergänzen und so eine Gruppendynamik extrem wichtig ist, auch für den Wettkampf, ja.
Die Philosophie von David ist ja auch so dieses Bild eines Gepardens, also kurz zusammengefasst, wenig Einheiten, aber dann eine hohe Intensität. Wenn wir das jetzt mal konkretisieren, wie viele Stunden hast du wirklich reines Training die Woche? Kann man das so pauschal überhaupt sagen? Oder weil Training schließt natürlich noch viel mehr jetzt als die reinen Tempoläufe ein, das ist klar.
Ja, also ich trainiere 6-mal die Woche. Also ich habe eigentlich immer nur sonntags frei. Und das Training geht eigentlich immer zwischen 2 und 3 Stunden. Also die größeren Einheiten sind dann eher so in den 3-Stunden-Bereich oder 2,5. Und diese entspannteren Trainingseinheiten, die ich aber auch nur 2-mal die Woche habe, sind dann eher nur so 2 Stunden. Also ist schon relativ großer Trainingsumfang, auch wenn man jetzt sagt, ich mache nebenbei nichts und habe dann, was weiß ich, wenn ich um 11 trainiere, um 14 Uhr gehe ich nach Hause und habe nichts mehr zu tun. Aber wie mein Trainer auch immer gerne sagt, gehört halt auch Regeneration auch noch zum Training dazu. Und wenn ich mich hier mittags nochmal 2 Stunden hinlege, ist es das Beste, was man eigentlich überhaupt machen kann fürs Training.
Bei deinem Rekordlauf bist du 33 km/h gelaufen. Und Geschwindigkeit ist ja sowieso irgendwie so dein Ding, weil in deiner Freizeit fährst du auch gerne Motorrad, zumindest habe ich das gelesen. Ist es da Zufall, dass du Sprinter geworden bist? Oder also war das eine Wahl entsprechend deines körperlichen Talents oder spielte da auch schon so deine Vorliebe für Geschwindigkeit mit eine Rolle?
Ich glaube tatsächlich, dass es gar nichts miteinander zu tun hat. Ich fand schon als Kind immer Motorräder mega cool. Mein Vater ist schon immer Motorrad gefahren, mein Vater hat schon immer Motorradrennen geguckt und so. Da ist man halt immer schon mit reingekommen in die Szene, sag ich mal. Ich habe ja Fußball gespielt früher, also bei mir war nie so das Ding, dass ich jetzt da drauf war, dass ich irgendwas Schnelles machen muss. Ich hätte auch genauso gut irgendwas anderes machen können, das hat sich nur so ergeben. Deswegen, natürlich hat es auch mit Geschwindigkeit zu tun, aber ich glaube, das ist bei mir gar nicht so, dass es miteinander zu tun hat. Also ich glaube, das ist unabhängig voneinander.
Wenn es um hohe Geschwindigkeiten geht, dann hängt das aber im Sprint natürlich auch immer mit der Technik zusammen. Also Sprint ist ja weit mehr als bloß geradeausrennen, auch wenn das vielleicht manche von außen anders beurteilen wollen. Aber im deutschen Männersprint wurde ja jetzt auch ein Technikleitbild entwickelt, das sich am Jamaikaner Joan Blake orientiert. Und ihr arbeitet jetzt entsprechend an den speziellen Muskelgruppen, um dieses Leitbild entsprechend adaptieren zu können. Erzähl mal kurz, was sind das so für Muskelgruppen, auf die ihr nun verstärkt den Fokus legt?
Also bei uns ist der Fokus eigentlich komplett auf den Beuger. Weil früher war ja das Laufbild teilweise bei muskulöseren Läufern, dass man sehr viel über Kraft, über Drücken läuft. Also sich einfach drücken, anstatt zu ziehen mit dem Bein. Und durch das Drücken ist ja der Quadrizeps involviert, also Vorderseite, Oberschenkel. Und wir wollen aber lieber dieses Laufbild haben, dass wir einfach durch den Kniehub nach unten arbeiten und über den Beuger den Zug erzeugen, der uns letztendlich voranbringt, sage ich mal. Und das ist natürlich nicht so einfach umzustellen, wie man es jetzt denkt. Erstens trainieren wir natürlich hauptsächlich Beuger. Aber damit ist die Sache noch nicht getan, sondern man muss auch noch die Technik umstellen. Jetzt bei mir, in meinem Fall, meine Technik ist jetzt in den letzten 3-4 Jahren schon deutlich besser geworden. Aber bei mir ist zum Beispiel im freien Sprint, da wo es jetzt zum Beispiel darum geht, wie Johan Blake oder Usain Bolt zu laufen, da ist bei mir halt noch wirklich Potenzial. Das ist nicht meine Stärke, sondern meine Stärke ist die Beschleunigung. Deswegen bin ich wahrscheinlich auch so gut auf 60 Meter. Und da muss man halt einfach immer weiter dran arbeiten. Das ist eine Sache, die muss man 1 Million Mal gemacht haben, damit man die drin hat. Und es ist einfach eine Frage der Zeit, bis man das drin hat. Ich meine jetzt zum Beispiel das, ein gutes Beispiel des Dennis Almers gewesen bei den Deutschen Meisterschaften in Braunschweig. Der Lauf war eigentlich technisch fast perfekt. Also Dennis ist wirklich richtig schön gelaufen. Genau so, wie man es eigentlich haben will. Und da wollen wir halt mehr oder weniger alle hinkommen. Und es gibt die und die, zum Beispiel Joshua Hartmann, Marvin Schulte, sind Leute, die im freien Sprint schon sehr schön und technisch gut laufen. Und ich bin hingegen im freien Sprint nicht so gut, aber dafür bin ich in der Beschleunigung sehr gut. Und so ist es halt immer unterschiedlich. Aber wie gesagt, dieses Endbild, was man haben will, so wie Johan Blake zu laufen, ist natürlich nicht so einfach zu erreichen. Aber das ist auf jeden Fall das Ziel, wo man ankommen will.
Was muss deiner Meinung nach abseits von der Technik und den muskulären Voraussetzungen ein Sprinter mitbringen, um wirklich gut zu sein?
Talent spielt immer ein bisschen eine Rolle. Also Talent ist meiner Meinung nach immer ein bisschen wichtig, weil natürlich kann man auch durch extremes Training auch gute Leistungen erbringen, aber ich glaube, dass wenn man das Talent zusätzlich noch hat, dass es einfach noch mal besser ist, deutlich besser. Dann die Sache, wie David auch gesagt hat, ist Kopfsache. Kopf ist sehr wichtig. Wenn man ein super nervöser Mensch ist, der immer Angst hat, jetzt vor anderen Leuten irgendwas zu machen, zu rennen, sich dann Gedanken macht, sowas ist zum Beispiel eher schlecht. Also ich würde sagen, ein starker Kopf, nenne ich es mal jetzt. Körperliche, ja, das, was du auch schon eigentlich gesagt hattest, ist mit dem Körperlichen, den Technischen und halt die Kopfsache. Das sind so meiner Meinung nach die wichtigsten Sachen.
Du hast ja gerade schon mehrfach gesagt, dass du sehr tiefenentspannt bist und das auch als eine deiner Stärken halt selber so siehst, dass du dich dann halt auch in den Momenten halt wirklich gut fokussieren kannst. Und da gehört ja auch ein entsprechendes Mindset irgendwie so dazu, was ja auch eigentlich immer so ein bisschen mit die Vergangenheit mit einschließt. Also dass man halt darüber auch schon, also dankbar für das sein kann, was man halt schon so erreicht hat, um einfach auch das nächste Ziel wieder in den Fokus nehmen zu können. Wie ist das bei dir? Welcher Wettkampf, welcher Moment in deiner bisherigen Karriere gibt dir dabei so positive Energie?
Bei mir wird es, glaube ich, tatsächlich erstmal immer dieser erste deutsche Meistertitel bleiben, weil der mir einfach gezeigt hat, dass das extrem schnell gehen kann. Zu den Guten zu gehören. Das war im gleichen Jahr, bin ich, es war 2018, im gleichen Jahr bin ich in der Hallensaison Anfang des Jahres das allererste Mal gegen die Erwachsenen gelaufen. Davor war nur U23, U20 und sowas. Und ich bin das allererste Mal gegen die Erwachsenen gelaufen und wurde Fünfter bei deutschen Meisterschaften in der Halle, was ja eigentlich so eher meine Stärke ist. Und dann bin ich aber trotzdem am Ende der Saison Erster draußen geworden auf 100 Meter. Und so, das ist halt einfach in meinem Kopf geblieben, dass halt schon so einiges möglich ist und dass nicht unbedingt jeder Wettkampf auch was auszusagen hat. Deswegen, ich glaube, das wird für immer so meine Motivation bleiben, dass man halt auch alles schaffen kann, auch wenn man jetzt ein Newcomer ist, sage ich mal so.
Ja, auch dieses Jahr wird ja wieder ein ganz spannendes. Olympia steht an, klar, die Staffel hast du im Blick und wenn es gut läuft, auch die 200 Meter. Mit welchem Gefühl blickst du denn jetzt auf diesen Sommer? Natürlich auch immer im Hinterkopf, dass der Beuger auch mitspielt.
Ja, also das ist natürlich dieses Jahr die erste Chance, zu Olympia zu kommen. Die will man natürlich nicht verspielen, sage ich mal. Deswegen freue ich mich extrem drauf. Hab aber natürlich meinen Beuger immer noch im Kopf. Und ich bin aber ziemlich zuversichtlich, dass es ziemlich schnell gut laufen wird mit den Beinen und ich schnell wieder fit bin. Und daher freue ich mich immer noch auf die Saison und habe auf jeden Fall Lust auf Olympia.
Welche Träume möchtest du in deiner Karriere erfüllen?
Wie gesagt, ich denke mal, mein allergrößtes Ziel ist es, unter 10 Sekunden zu laufen. So eigentlich mein größtes Ziel. Natürlich habe ich jetzt noch so kleinere Ziele, aber das nenne ich schon als gute Durchgangspunkte. Ich will den deutschen Hallenrekord natürlich noch weiter runtersetzen.
Ja.
Ich will erstmal in die Nähe überhaupt von dem deutschen Rekord draußen kommen. Das muss man natürlich auch alles erstmal als Durchgangsstation nehmen. Und ja, aber das größte Ziel ist immer diese 10-Sekunden-Marke.
Zum Abschluss unseres Gesprächs habe ich dir noch drei Fragen aus der Community mitgebracht, wo wir auf leichtathletik.de unsere User aufgerufen haben, uns ein paar Fragen für dich zu schicken. Und da habe ich eine Frage von Mental Coach One. Welche mentalen Routinen hast du im Bereich Training, Wettkampf und Alltag?
Mentale Routine. Gute Frage. Mentale Routine. Ich glaube tatsächlich, dass ich gar keine mentalen Routinen habe, wenn ich ehrlich bin.
Du hast das alles gut verinnerlicht, offenbar schon so, ne? Und bringst das irgendwie mit.
Ja, ich glaube irgendwie auch.
Ja, ist doch auch gut.
Also da fällt mir jetzt nicht direkt was ein.
Zu dieser Frage fällt dir aber bestimmt irgendwas ein. Laura fragt nämlich, wie ernährst du dich vor dem Wettkampf?
Eigentlich genauso wie jeden anderen Tag. Ich esse Porridge zum Frühstück. Meistens mit Milch. Und ja, das gibt meiner Meinung nach am meisten Power. Es sättigt schön lange und ja, geht leicht rein.
Und zum Abschluss noch eine Frage von PVX1A. Wie gehst du mit schlechten Trainingseinheiten um?
Ah, ich glaube, da bin ich auch jemand, der gesegnet ist, glaube ich, weil ich kenne einige Leute, die wirklich, wenn die schlechte Trainingseinheiten haben, richtig sich aufregen, die haben schlechte Laune, die nehmen die schlechte Laune mit in ihren Alltag. Und ich bin einer, Training ist Training. Training ist auch nur da, wenn ich im Training bin. Für mich ist das Training beendet, sobald ich zu Hause bin. Und wenn das Training nicht so gut läuft, natürlich stört es mich im Training und nervt mich ein bisschen, aber nach dem Training ist es schon wieder vergessen fast. Und dann denke ich mir halt, die nächste Trainingseinheit wird besser. Und so geht es dann direkt weiter.
Kevin, ich danke dir von Herzen für dieses tolle und entspannte Gespräch.
Gerne.